SRF 2 Kultur.
Es begann als kleines, subversives Festival in der Ostschweiz im Thurgau. Pink Apple, das schwul-lesbische Filmfestival, brachte rosarote Themen in den Mostkanton. 18 Jahre später ist es zum Publikumsliebling geworden. Es ist immer noch in Frauenfeld zu Hause, aber auch in Zürich sind die Filme zu sehen. Bevor es losgeht heute Abend, hat Maya Brändli über das diesjährige Programm mit dem Organisator Andreas Bühlmann gesprochen.
Andreas Bühlmann, das 18. Pink Apple Festival ist eröffnet. Sie zeigen Filme aus allen Ecken der Welt sozusagen. Wo liegen zurzeit die aktuellen Themen?
Ja, ich denke, in der Schweiz haben wir es erst gerade mitgekriegt. Im März 2015 wurde ja das Antirassismusgesetz entsprechend angepasst nach Abstimmung durch den Nationalrat, respektive es ist jetzt in Bearbeitung, dass man hier eben auch die Diskriminierung von Homosexuellen mit reinnimmt. Und wenn man bedenkt, dass das erst jetzt eigentlich zustande gekommen ist, dass man auch einen Rechtsschutz kriegt, wenn man öffentlich diffamiert wird, nur weil man homosexuell ist, dann ist es doch sehr bedenklich auch, wenn man bedenkt, dass die Schweiz ja doch eher ein fortschrittlicheres Land ist. Ein weiterer Punkt sicherlich ist auch diese Initiative Ehe für alle, die momentan in der Schweiz sehr stark diskutiert wird. Es ist nach wie vor offensichtlich immer noch ein großes Thema oder ein großes Anliegen, vor allem auch von konservativen Kreisen, dass man eine Institution wie die Ehe bewahren möchte aufgrund von alten Werten. Und das zeigt uns auch, dass die Politik immer noch nicht da ist, wo sie eigentlich sein sollte.
Sie berichten ja aus der ganzen Welt, also besser gesagt, Ihre Filme berichten aus der ganzen Welt. Gibt es auch blinde Flecken weltweit gesehen jetzt?
Ja, das gibt es auf alle Fälle. Also ich denke jetzt gerade mal, in Afrika sind wir nicht so präsent und weiter auch die ganze arabische Welt. Hier ist sicher die Problematik, dass ja viele solche Länder staatliche Fördergelder haben und da kommen solche Filme einfach gar nie auf den Radar. Das sind dann sehr dezidierte, einmalige Filmproduktionen, die oft im Independent-Bereich geschehen, die es dann nur mit Hilfe von bereits etablierten Distributionsgefäßen eigentlich dann zu uns schaffen.
Und zum Beispiel Ozeanien oder Asien?
Asien ist dieses Jahr erstaunlicherweise sehr gut vertreten, vor allem aus Thailand und Vietnam, sehr starke Filme. Die zeigen uns auch, dass der Umgang mit der Thematik je länger, je mehr salonfähig wird und dass man daraus auch gehaltvolle Filme machen kann, die dann entsprechend auch mit staatlicher Hilfe unterstützt werden.
Solche Querfilme, Sie haben es jetzt erwähnt, kommen immer mehr auch in den Mainstream rein. Braucht es da überhaupt noch ein so spezialisiertes Festival, wie Sie es jetzt durchführen?
Ich würde jetzt mal das Ganze ein bisschen umschreiben mit der Frage, ja, wenn das Frauenstimmrecht angenommen wurde, braucht es dann noch eine Frauenbewegung? Es ist sehr wohl immer noch ein Punkt, den wir besprechen müssen, vor allem auch, wenn man bedenkt, dass in Hollywood ein Schauspieler immer noch nicht offen schwul sein kann und dann in eine Rolle eines Heterosexuellen schlüpfen kann, ohne dass dies ein Problem gibt. Also da haben wir nach wie vor massiven Nachholbedarf. Und nur weil wir jetzt Filme hatten wie Brokeback Mountain, die dann doch sehr breit gestreut waren, heißt das für uns eigentlich noch lange nicht, dass der schwule oder lesbische Film entsprechend gleichberechtigt im Mainstream-Kino angekommen ist.
Andreas Bühlmann, haben Sie einen Film, der Ihnen jetzt in dieser Serie, die Sie zeigen, ganz besonders am Herzen liegt, persönlich?
Ja, persönlich ist das der Film Mariposa von Marco Berger, ein argentinischer Regisseur. Er hat in Mariposa eine sehr interessante Ausgangslage geschaffen, indem er zwei Geschichten parallel erzählt und dabei eigentlich das Homosexuelle nur immer sehr mitschwingt, aber nicht die Hauptaufmerksamkeit genießt. Und das ist für mich persönlich eigentlich ein schöner Zugang zur Thematik, weil ich finde, ein Film soll nicht gezeigt werden, nur weil er eine homosexuelle Thematik hat, sondern weil er eben halt in seiner Qualität und Ästhetik besticht und das Element der Homosexualität einfach so als Normalität quasi dazu beifügt, ohne dass es eigentlich die Grundproblematik des Filmes ist.
Pink Apple, das schwul-lesbische Filmfestival, beginnt heute in Zürich. Im Gespräch war der Organisator Andreas Bühlmann. Am Sonntag läuft im Programm des Festivals ein finnischer Dokumentarfilm über Tove Jansson, die Autorin eines Kinderbuchklassikers, der Mumin-Bücher. Sie hat selbst zu Lebzeiten noch mit ihrer Lebensgefährtin Filmmaterial gesammelt und dokumentiert. Und wir stellen sie gleich vor hier auf SRF 2 Kultur. Nilpferdähnliche Wesen mit großen, knubbeligen Nasen und unschuldigem Blick. Die Mumin-Trolle der finnisch-schwedischen Schriftstellerin und Illustratorin Tove Jansson haben mehrere Generationen von Kindern begleitet. Das erste Mumin-Märchen erschien 1945. International bekannt wurden die Figuren dann durch eine Fernsehserie in den 70er Jahren. Und heute zieren sie Tassen und T-Shirts, denn im Norden sind sie mindestens so bekannt wie Mickey Mouse oder Donald Duck. Dabei verlief im Leben der Autorin nicht alles so idyllisch wie in ihren Geschichten. Das zeigt eine neue Biografie zu ihrem 100. Geburtstag. Eva Pfirter.
Wunderbar, wunderbar. Von oben sieht die Erde noch viel schöner aus.
Sie sind klein, gutmütig und humorvoll. Die Mumins, hier in der polnisch-österreichischen Fernsehserie.
Probier's, Norgfräulein. Die Äpfel hier oben im Baum sind sicher viel saftiger als die unten.
Tove Jansson, die Erfinderin der Mumins, ist 1914 geboren. Bereits im Alter von 15 Jahren debütierte sie als Zeichnerin. 1945 erschien ihr erstes Mumin-Buch. Die liebliche Fantasiewelt der kleinen grauen Wiesen war Janssons Antwort auf die Schrecken des Zweiten Weltkrieges.
Sie fliegen und fliegen. Was soll ich nur machen?
Es dauerte aber noch rund 10 Jahre, bis die Mumins ihren internationalen Durchbruch feiern konnten. Erst durch die Comicstrips in der Londoner Zeitung Evening News wurden die putzigen Fantasiefiguren auf der ganzen Welt bekannt. Tove Jansson war ein Multitalent. Sie schuf die Mumins-Welt sowohl in Worten als auch in Bildern. Dabei seien die Rollen der Schriftstellerin und jene der Illustratorin untrennbar miteinander verwoben gewesen, sagt Anke Michler, die die Biografie zu Tove Jansson ins Deutsche übertragen hat.
Man kann bei den Mumins nicht den Text vor die Bilder stellen und nicht die Bilder vor den Text. Das eine illustriert nicht das andere, sondern sie ergänzen sich miteinander.
Ob sie mehr Schriftstellerin oder mehr Illustratorin sei, darauf habe Tove Jansson immer eine Antwort gehabt.
Tove Jansson hat in all ihren Lebens- und Schaffensperioden versucht zu malen, hatte aber durch die Mumins, durch den Weltruhm der Mumins immer weniger Zeit zu malen, worunter sie sehr gelitten hat. Aber in Tove Janssons eigenem Verständnis war sie in erster Linie Kunstmalerin und erst in zweiter Linie Schriftstellerin und Illustratorin.
Interessant ist auch, dass sich in den Mumins Figuren Tove Janssons Leben spiegelt. Für beinahe alle Charaktere habe sie sich in ihrem Umfeld inspirieren lassen, sagt Anke Michler.
Die Mumin-Kernfamilie, die Mumin-Mutter, Mumin-Papa entsprechen ihrer Familie. Die Mumin-Mama ist ein ganz liebevolles Porträt ihrer Mutter, die die Familie zusammengehalten hat, sich immer um alles gekümmert hat. Und die Mumin-Mama hat immer eine Handtasche dabei, in der sich für jede Situation etwas Passendes findet. Aber sie hat auch ein Gegenstück geschaffen zu den immer ausgeglichen, immer fröhlichen, immer harmonischen Mumin-Figuren, nämlich die kleine Mü.
Die kleine Mü sagt immer zu, was sie denkt, ohne Rücksicht auf ihre Umgebung. Eine Charaktereigenschaft, die Müs Erfinderin gut gefallen habe, sagt Anke Michler.
Jansson war nicht ganz so offen, aber in dieser kleinen Mü hat sie etwas verwirklicht, was sie, glaube ich, gerne in sich etwas stärker betont gesehen hätte.
Ob man sich nun von der kleinen Mü oder von einer anderen Mumin-Figur eine Scheibe abschneiden möchte, Tove Jansson hat ein fantasievolles Universum geschaffen, an dem bisweilen auch Erwachsene Gefallen finden. Können diese doch für kurze Zeit in eine fröhliche Welt ohne Regeln und Zwänge entfliehen.
Am Abend schaut die Mumin-Familie am liebsten aufs Meer, weil dort am Horizont die Sonne am spätesten untergeht.
Die Mumintrolle und anders als die Filme sind die Kinderbücher von Tove Jansson nicht ganz so lieblich. Das Unheimliche ist immer ganz nah in der Muminwelt und wie sensationell diese Bücher grafisch gestaltet sind, das können Sie sehen in der neuen deutschen Ausgabe beim Berliner Reproduktverlag. Wenn Sie die Autorin näher kennenlernen möchten, ein Vortrag mit ihrer Biografin Tuula Karjalainen gibt einen Einblick in ihr Leben beim Pink Apple Festival am kommenden Sonntag im Anschluss an einen Dokumentarfilm mit autobiografischem Material von Tove Jansson.
Kulturnachrichten.
Im Streit um die Segnung eines gleichgeschlechtlichen Paars in Bürglen im Kanton Uri haben sich die Beteiligten gestern geeinigt. Doch das Resultat der Gespräche zwischen Pfarrer Wendelin Bucheli und dem Generalvikar von Chur macht nicht alle glücklich. Maja Brändli.
Der Pfarrer Bucheli darf in Bürglen im Amt bleiben, wenn er in Zukunft keine gleichgeschlechtlichen Paare mehr segnen wird. Das sei, Zitat, eine Lösung, die im Einklang mit der Lehre der Kirche stehe, teilten die beteiligten Parteien gestern mit. Dagegen hat jetzt die Allianz Es reicht protestiert. Die gefundene Lösung sei beschämend. Diese Lösung, und Lösung in Anführungszeichen geschrieben, diene zwar dem Pfarrer, der Gemeinde Bürglen und der Einheit der Kirche, sie sei aber nicht zum Wohl all jener homosexuellen katholischen Paare, die nun zur Kenntnis nehmen müssen, dass der erteilte Segen ein Fehler war. Für die Zukunft sei das keine den Menschen zugewandte Ausgangslage. Die Allianz Es reicht besteht aus zahlreichen katholischen Organisationen, federführend der Katholische Frauenbund. Gestern hielt der amtierende IKRK-Präsident Peter Maurer in Genf eine Rede anlässlich des 70. Jahrestages der Befreiung der Nazi-Todeslager. Damals, meinte Peter Maurer, habe das Rote Kreuz seinen moralischen Kompass verloren. Das IKRK habe es versäumt, Zivilisten zu schützen, vor allem die von den Nazis verfolgten Juden. Während des Zweiten Weltkrieges hatte das IKRK Kontakt sowohl zu den Achsenmächten wie zu den Alliierten. Das IKRK pflegte Kriegsgefangene, nicht aber jüdische Deportierte. Auch verzichtete das IKRK damals darauf, die Deportation der Juden in die KZs offiziell zu verurteilen. Das IKRK habe aus Fehlern der Vergangenheit gelernt, hielt Peter Maurer fest, an dieser Erinnerungszeremonie, die das IKRK gestern gemeinsam mit dem Jüdischen Weltkongress organisiert hatte. Und zum Schluss noch ein Farbklecks. Der dänische Installationskünstler Marco Evaristi hat mit Hilfe von 5 Litern Lebensmittelfarbe den Geysir Strokur zu einem rosaroten Ausbruch verholfen. Dies zum absoluten Entsetzen der isländischen Naturschützer. Evaristi ist für seine polarisierenden Kunstaktionen international bekannt. 2004 hat er einen Eisberg in Grönland rot eingefärbt, 2008 den Mont Blanc-Gipfel mit rosa Stofftüchern überzogen.
Krawalle, Plünderungen, Demonstrationen rund um die Unruhen in Baltimore, der Hauptstadt des US-Bundesstaats Maryland, ist die Rede von Rassenunruhen. Die Welle der Gewalt begann nach dem ungeklärten Tod eines 25-jährigen Afroamerikaners, der nach seiner Verhaftung starb. Noch immer dauern die Proteste gegen Polizeigewalt und Rassismus an. Das Problem allerdings liegt tiefer in Baltimore. Das haben der Journalist David Simon und der frühere Polizist Ed Burns bereits 1997 in ihrem Buch «The Corner» dokumentiert. Inzwischen hat sich zwar vieles verändert in der Stadt, doch die Ursachen für die Unruhen sind dieselben geblieben. Gesellschaftsredaktor Raphael Zinder.
«The Corner» ist eine umfassende Reportage aus der Innenstadt von Baltimore. David Simon, einst Polizeireporter des Baltimore Sun, recherchierte dafür mit dem Ex-Polizisten Ed Burns im Westen der Stadt, in den fast ausschließlich von Afroamerikanern bewohnten, zerfallenden ehemaligen Arbeitervierteln, in denen nur der Drogenhandel Perspektiven bietet. Von den damals knapp 700.000 Einwohnern der Stadt waren 50.000 bis 60.000 Fixer, halten Simon und Burns Mitte der 90er Jahre fest. 50.000 bis 60.000 Fixer auf 700.000 Einwohner. Zwischenfazit von Simon und Burns.
Unauflösbare Unterschichtsprobleme und der zermürbende und zunehmend aussichtsloser werdende Krieg gegen die Drogen haben mitten in unseren Städten Verhältnisse wie in der dritten Welt geschaffen.
Jobs gibt es kaum und wenn, dann nur schlecht bezahlte. Die Schulen sind unterfinanziert, die Familien zerstört, die Armut groß, die Kriminalität enorm. Die Mordrate liegt über der von Südafrika. Und für die Polizei ist der Alltag frustrierend.
Wie kann ich mit meiner Polizeiarbeit etwas erreichen, wenn mehr als die Hälfte der Fayette Street und vielleicht 80% der Anwohner zwischen 15 und 30 auf irgendeine Weise in den Verkauf oder Konsum von Heroin und Kokain verwickelt ist?
Simon und Burns recherchierten für ihr Buch 1992 und 93. An der sozialen Lage hat sich nichts geändert. Obwohl heute die Bürgermeisterin Afroamerikanerin ist, ebenso der Polizeichef, die Mehrheit des Mannschaftsbestands der Polizei und 63% der Bevölkerung. Das Problem von Baltimore ist ein sozioökonomisches, ein Schichtproblem, die Armut. Wer etwas Geld hat, zieht weg und zurück bleiben hauptsächlich die armen, arbeitslosen Alten. Die zahlenmäßig starke Unterschicht von Baltimore, der auf 620.000 Einwohner geschrumpften ehemaligen Stahlstadt, hat laut Simon und Burns den Anschluss an die Moderne nie geschafft. Die Wirtschaft braucht diese Leute nicht. Sie leben von knapper Sozialhilfe, finden keine Arbeit und viele erliegen der Hoffnung auf das schnelle Geld an der Corner, dem Drogenmarkt an vielen Straßenecken West-Baltimores. Der Staat ist fast nur in Form von Polizeipatrouillen präsent und deshalb betrachten viele die Behörden als Feind. Gangs ersetzen die zertrümmerten Familienstrukturen und kontrollieren ganze Stadtviertel. Der Krieg gegen die Drogen sei teuer und sinnlos, stellten Simon und Burns in den 90er Jahren fest. Diese Quartiere sind wie offene Wunden, denkt man bei der Lektüre ihres Buches. Im Internet, auf Google Street View, lassen sich diese Straßen besichtigen. Geben Sie in Google Maps ein 1800 West Fayette Street, Baltimore und erkunden Sie das Gebiet. Ein Quartier aus dreistöckigen Reihenhäusern und Brachflächen, aufgenommen vor wenigen Jahren im Sommer bei Sonnenschein. Ein Großteil der Häuser ist verlassen und verrammelt. Am Straßenrand stehen kaum Autos, Läden sind nicht zu sehen, Menschen nur wenige. Das Buch «The Corner» im Kopf kann man sich leicht vorstellen, wie die Szenerie hier aussieht, sobald sich die Dunkelheit über sie gesenkt hat. Simon und Burns schreiben:
Was wirklich eine Veränderung hätte einleiten können, eine systematische Wiedereingliederung der Innenstädte ins wirtschaftliche Gefüge unserer Nation, verpuffte entweder oder wurde erst gar nicht versucht. Dazu bräuchten wir Ausdauer, Bereitschaft und Entschlossenheit, sowie eine Verbundenheit zwischen Rassen und Klassen, die wir schon vor langer Zeit verloren haben und die es vielleicht nie gegeben hat.
Die Unruhen und Plünderungen von Baltimore mit Rassismusvorwürfen gegen die Polizei zu erklären, ist zu einfach und falsch. Denn die Polizei besteht mehrheitlich aus Afroamerikanern. Das Wesentliche ist die soziale Lage, die trostlosen Quartiere, die berufliche Perspektivlosigkeit, die Gangs, die Drogenhändler. Mitten in dieser Apokalypse leben normale arbeitende Bürger. Nicht alle Angehörigen der schwarzen Mittelschicht sind in die Vorstädte gezogen. Manche sind geblieben und haben ihre Stadt nicht aufgegeben. Das Ende der Entwicklung sei offen und Hoffnung immer berechtigt, schrieben David Simon und Ed Burns 2009 in einem Nachwort zu «The Corner». Optimismus braucht Ausdauer. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Noch immer aktuell das Buch «The Corner» von David Simon und Ed Burns, auf Deutsch erschienen im Verlag Antje Kunstmann. Aua, wir leben. Unter diesem schönen Namen wurde in Bern anfangs der 80er Jahre ein Festival für zeitgenössisches deutschsprachiges Theater aus der Taufe gehoben. Mittlerweile ist das Festival international, es kommen Produktionen aus ganz Europa in die Schweiz und vor dem Start der diesjährigen Ausgabe habe ich mit der Theaterredaktorin Dagmar Walser einen Blick aufs Programm geworfen und mich über den Titel der Eröffnungsproduktion gewundert. Mystery Magnet, das klingt wie ein Fantasy-Stück.
Es ist ein Stück über die Fantasie, ja. Ein Stück von der Belgierin Miet Warlop. Sie kommt eigentlich aus der bildenden Kunst, ist aber zu einem Shootingstar in der Festivalszene geworden. Gerade mit diesem Stück, das einem als Publikum irgendwie ein bisschen taumelnd zurücklässt. Insofern ein fantastischer, ein sehr farbiger Festivalauftakt auch.
Sie haben das Stück schon gesehen. Worum geht's denn da?
Ja, das Ganze startet mit einer leeren Bühne. Vor einer weißen Wand sitzt ruhig ein Mann, schwarze Hose, weißes Hemd. Man denkt, vielleicht ein Museumswärter, alles sehr beschaulich. Und das ändert sich dann eben sehr, sehr bald. Auf der Bühne gehen Farbfontänen hoch, es segelt ein Ballon in Haifischform durchs Publikum. Es treten Fantasiefiguren auf, die am Schluss eine Verwüstung hinterlassen, bei der man sich eben an dieses stille Anfangsbild fast nicht mehr erinnern mag. Ein etwas genervter Kritiker hat den Abend einmal einen anarchischen Kindergeburtstag genannt. Und ich würde beim verspielten und auch beim anarchischen zustimmen, aber das Ganze ist natürlich mehr. Es ist in sich ganz genau gebaut, es hat eine klare Komposition, es ist fast wie abstrakte Malerei im dreidimensionalen Raum und zeigt eben eine sehr eigene Fantasiewelt, die einem als Publikum sehr haften bleibt.
Mystery Magnet von Miet Warlop. Dieses Stück wird das Festival Aua, wir leben in Bern morgen Abend also eröffnen. Es fällt auf im diesjährigen Programm, dass neben dieser Arbeit viele andere aus Belgien dabei sind. Hat das einen Grund?
Ja, das kann man sagen. Das diesjährige Festival ist ja das erste nach dem Tod der langjährigen Leiterin und Gründerin Beatrix Bühler. Und auch sie hat sich immer ganz besonders für das belgische und flämische Theater interessiert. Belgien hat ja eine sehr lebendige Theaterlandschaft mit eben vielen Grenzgängern, vielen Experimenten und ohne diese Sparteneinteilungen, die im deutschsprachigen Theater ja doch noch sehr stark sind. Insofern führt da das diesjährige Programm tatsächlich eine Tradition weiter. Interessant interessant daran ist, dass auch wenn Belgien draufsteht, das ästhetisch doch sehr unterschiedlich daherkommt. Am Freitag etwa zeigt die Gruppe Berlin aus Antwerpen ihre neue Produktion. Und da sitzt man dann als Publikum an einem runden Tisch, 30 Personen, und jeder hat einen Bildschirm vor sich. Und auf diesem erzählt einem jemand seine persönliche Geschichte. Männer, Frauen, Kinder aus der ganzen Welt. Und das Interessante ist, man wechselt dann den Platz ein paar Mal, hört also insgesamt 5 oder 6 von diesen Geschichten, und diese fangen an, sich zu vermischen. In meinem Kopf, aber auch auf den Videos, und am Schluss hat man ein internationales Geschichtenpanorama erzählt bekommen, das sehr menschlich, sehr zugänglich und dabei trotzdem auch sehr klar geformt ist.
Aua, wir leben. Das Festival in Bern setzt also einen Schwerpunkt auf belgische Gruppen. Hoffen Sie auch, Entdeckungen zu machen?
Ja, ich bin zum Beispiel sehr gespannt auf das junge Künstlerkollektiv Robert and Frank. Das ist dann die jüngste Generation dieser belgischen Theaterlandschaft. Da habe ich schon einige sehr begeisterte Stimmen gehört. Ihre Produktion ist nächstes Jahr dann eben zum ersten Mal in der Schweiz zu sehen. Und das zeichnet ja das Festival Aua, wir leben auch immer wieder aus, dass es eben neben etablierteren Künstlern wie Miet Warlop oder die Gruppe Berlin auch jüngere Künstler, Künstlerinnen vorstellt und sie nebeneinander präsentiert.
Morgen Abend geht's los in der Dampfzentrale in Bern, und das Festival Aua, wir leben dauert dann bis zum 10. Mai. Sie ist länger als der Nevski-Prospekt in St. Petersburg. Sie ist doppelt so lang wie die Avenue des Champs-Élysées in Paris, die Wiener Ringstraße, einer der ganz großen Boulevards der Welt. Wenn Sie schon mal in Wien waren, dann haben Sie sicher die 5 Kilometer lange Prachtstraße erlebt, die sich um die Innenstadt schmiegt. Bis heute erfüllt sie ihren Hauptzweck, die Besucher zu beeindrucken. Am 1. Mai feiern die Wiener ihren 150. Geburtstag. Aus Wien berichtet Günter Keindelsdorfer.
Klotzen, nicht kleckern. Das war die Devise, als Kaiser Franz Josef in den 1850er Jahren befahl, die Wiener Stadtmauern niederzureißen und an deren Stelle einen neuen Prachtboulevard anzulegen.
Die Ringstraße ist das größte und bedeutendste Ensemble, das im 19. Jahrhundert in Europa gebaut wurde,
erklärt die Historikerin Barbara Dmitrasch, die pünktlich zum Jubiläum einen lesens- und betrachtenswerten Prachtband über die Ringstraße herausgegeben hat. 2,4 Millionen Quadratmeter verbaute man zwischen 1860 und 1914 an der Stelle der alten Wiener Basteien mit insgesamt 850 Bauobjekten. Immerhin 1,5 Millionen Quadratmeter reservierte man für Straßen, Plätze, Parkanlagen.
Die Ringstraße ist ganz sicher ein Gesamtkunstwerk, denn Straße und Gebäude und Parkanlagen gehen eine Symbiose ein. Die Gebäude, die wir als Monumentalbauten auf der Ringstraße haben, sind wirklich durchgestylt bis ins kleinste Detail, sind Gesamtkunstwerke.
Der Wiener Ring war von Anfang an als Boulevard der Paläste konzipiert. Die großen Staats- und Kulturbauten der österreichischen Hauptstadt finden sich hier aufgefädelt wie die Perlen an einer Kette. Staatsoper, Burgtheater und Parlament, Rathaus, Börse, Universität, Luxushotels, Kaffeehäuser, repräsentative Wohnpalais und natürlich die beiden mächtigen Neorenaissance-Gebäude des Kunst- sowie des Naturhistorischen Museums.
Die Ringstraße ist in jeder Hinsicht ebenbürtig mit den großen Boulevards von Paris,
resümiert der Kulturhistoriker Philipp Blom, der sich für seinen Bestseller »Der taumelnde Kontinent« auch mit der Geschichte des Wiener Rings auseinandergesetzt hat. Die 5,2 Kilometer lange Via Triumphalis der österreichischen Hauptstadt ist so etwas wie ein Schaukorso des europäischen Historismus. Neogotik, Neorenaissance, Neobarock und Neoklassizismus präsentieren sich hier in atemberaubender Opulenz. Dabei hat die Prachtstraße schon zu ihrer Entstehungszeit nicht nur jubelnde Zustimmung gefunden. Robert Musil etwa kritisierte die großen Ringstraßenbauten als Theaterdekorationen einer gehaltlosen Zeit. Und auch heute hat Wiens Prachtboulevard nicht nur Fans. Die Ringstraße, behaupten böse Zungen, sei eine große städteplanerische Show, ein Disneyland der historistischen Architektur, schön anzuschauen, aber in gewisser Weise eben Bluff. Matthias Böckel, Professor an der Universität für angewandte Kunst in Wien, hält dagegen.
Wir müssen uns davor hüten, hier mit den Kriterien der Moderne diesen Prozess, diese Ära zu beurteilen. Also Adjektive wie rückständig, konservativ etc. sind da wirklich nicht angebracht.
Das ganze 20. Jahrhundert hindurch, bis zum Beginn der Postmoderne, hatte der Historismus eine denkbar schlechte Presse. Die üppig ornamentierten Prunkgebäude der Belle Époque waren das Feindbild der funktionalistischen Moderne. Heute, zum 150. Geburtstag der Ringstraße, ortet man nicht nur in Österreich eine neue Wertschätzung für den einst so verpönten Historismus. Matthias Böckel begrüßt das.
Heute sieht man den Historismus als eine sehr wichtige Periode für unsere Gegenwart. Historismus ist der Nährboden der Moderne.
Das größte geschlossene historistische Ensemble der Welt, die Ringstraße, erkundet man als Wien-Besucher am besten mit der Straßenbahn. Die Tramway-Linien 1, 2, D und 71 sind täglich 19 Stunden lang auf der Ringstraße unterwegs.
Kärntner Ring Oper. Umsteigen zu U1, U2, U4, 1, 2. Lokalbahn nach Baden.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.